Die USA sind nie vom Biodiversitätsabkommen zum Beispiel Teil gewesen, die meisten anderen Länder natürlich schon. Was man sagen kann von den Zielen, die in dem Jahrzehnt davor rausgegeben wurden, das waren die sogenannten Aichi-Targets, da wurden 19 von 20 verfehlt. Ne? Also es ist gerade nicht davon auszugehen, dass wir eine Wende im Naturschutz sehen. Im Gegenteil sogar. Es gibt viele, viele schlechte Prognosen, die einfach zeigen, dass der Verlust der Arten weiterhin eskaliert und die Maßnahmen, die eingeleitet wurden, überhaupt nicht ausreichend sind.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Gina und heute sitze ich hier alleine, denn wir haben ein bisschen am Konzept unseres Podcasts rumgeschraubt. In Zukunft wollen wir des Öfteren tiefer in ein Thema eintauchen, anstatt mit ein oder zwei Redakteuren den Schwerpunkt und andere Themen der neuen Ausgabe durchzugehen. Das Schwerpunktthema von AK 718 trägt den lustigen Namen Genossin Natur. Leider ist der Anlass nicht zum Lachen, denn es geht um die stetig sinkende Biodiversität auf dem Planeten Erde. Dazu haben wir mal wieder einige spannende Artikel gesammelt, unter anderem von Peter Biel. In seinem Text argumentiert er, dass die deutsche radikale Linke die ökologische Frage vernachlässige, obwohl sie eine der Kernfragen sei. Er führt aus, dass Umweltzerstörung die stoffliche Seite der Kapitalverwertung ist und plädiert dafür, den Widerspruch von kapitalistischer Naturaneignung und planetaren Grenzen stärker in den Fokus zu rücken. Eva Gelinski berichtet uns dann von den neuesten Schandtaten der Kapitalseite. Denn diese hat zwar begriffen, dass Biodiversität auch für sie die Grundlage ihrer Geschäfte ist, die Lösungsansätze klingen aber nach dem neuesten Horrorfilm auf Netflix. In ihrem Artikel dreht sich alles um den Begriff der Biotechnologie. In diesem Wissenschafts- bzw. inzwischen auch Geschäftsfeld geht es um die Manipulation biologischer Stoffe, etwa durch Genveränderungen. Diese manipulierten Organismen sollen die Lösung für Artensterben und mehr sein und werden bereits in afrikanischen Ländern eingesetzt. Und das, obwohl noch überhaupt nicht klar ist, welche Auswirkungen diese neuen Technologien auf die Natur haben werden. Und die Vollkatastrophen nehmen wir wieder kein Ende. Ashley Dawson analysiert in seinem Artikel, wie Kapitalismus und Umweltzerstörung zusammenhängen und auch, welche Rolle die aufstrebenden faschistischen Bewegungen darin einnehmen. Die protofaschistische Politik von Trump unterscheidet sich nämlich erstaunlicherweise von vielen klassischen Faschismen, die zumindest Ökologie als Randthema einbeziehen. Wie das aussieht, erklärt uns dann wiederum Florian Teller in seinem Artikel über die rechten Wurzeln der Ökologie. Einige unter uns erinnern sich vielleicht noch an den alten Wahlkampfslogan der NPD, Umweltschutz ist gleich Heimatschutz, doch auch die Faschos der NPD waren längst nicht die ersten. So. Aber wir hatten euch ja angekündigt, dass wir tiefer in ein Thema einsteigen wollen. Und das tun wir jetzt. Denn ein Artikel im Schwerpunkt wurde noch gar nicht erwähnt, nämlich ein Interview, das unser Redakteur Guido Speckmann mit der Aktivistin und Europaabgeordneten der Linkspartei Carola Rakete geführt hat. Ihr wisst ja, wir sind vornehmlich eine Printzeitung und da ist der Platz eben begrenzt. Um trotzdem nichts unter den Tisch fallen zu lassen, hört ihr jetzt das ganze Interview in voller Länge. Viel Spaß dabei.
Carola, wir sind Zeugen des sechsten Massenaussterbens in der Geschichte der Erde. Seit Jahrzehnten sterben Tier- und Pflanzenpopulationen in einem nie dagewesenen Tempo. Oft hört man, das liegt am Klimawandel. Stimmt das?
Es liegt auf jeden Fall auch am Klimawandel, aber das ist nicht der einzige Grund. Wenn wir auf die wissenschaftlichen Daten schauen, dann sehen vor allem, dass ein Hauptgrund die Zerstörung von Ökosystemen ist. Also klassisch können wir uns sowas vorstellen wie die Rodung von tropischen Regenwäldern, die sehr artenreich sind, aber auch die direkte Nutzung von, oder Nutzung ist ein Wort, was ich jetzt als Ökologe nicht so gerne benutzen würde, aber so wird es häufig geframed. Ja, das Töten von Tieren aus wilden Populationen, also klassisch der Fischfang zum Beispiel, der Eintrag von Chemikalien, Pestiziden und invasiven Arten zusammen mit dem Klimawandel. Und das, was jetzt neuere Studien zeigen, die erst in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, ist, dass der Einfluss des Klimawandels, der Klimakrise immer mehr und mehr zunimmt. Das heißt, möglicherweise auch in den vergangenen Jahren noch unterschätzt wurde, weil wir jetzt ja immer mehr Einflüsse der Klimakrise erst messen Und deswegen ist stark davon auszugehen, dass die Klimakrise als Faktor für das Artensterben massiv zunehmen wird.
Und gibt es da schon Beispiele, wie das genau sich auswirkt? Also wie der Klimawandel das Artensterben vorantreibt?
Also man kann darüber im Konkreten natürlich sprechen oder im Allgemeinen. Ich mache einfach mal ein konkretes Beispiel. Zum Beispiel die Klimakrise führt dazu, dass das Meer sich erwärmt. Das führt dann zum Beispiel um Island herum dazu, dass bestimmte Sandaale, kleine Fische sich an anderen Gebieten aufhalten im Meer als zuvor, also weiter weg sind. Konkret von Brutgebieten von Seevögeln, wie zum Beispiel Puffins. Das heißt, die Puffins können dann, während sie brüten, diese Sandaale, die sie typischerweise fressen, nicht mehr erreichen, müssen viel weiter fliegen oder es gibt einfach gar keine Sandaale mehr in dem Gebiet, wo sie hinfliegen können, während sie brüten. Und dann führt es zu Misserfolgen bei der Brut, weil es schlicht nicht genug zu essen gab für die kleinen Puffins. Und dann hat man über mehrere Jahre, wo der Bruterfolg der Seevögel gering war, praktisch ja einen Verlust in der Größe der Population. Die werden dann natürlich weniger, wenn weniger kleine Puffins nachkommen. So, das ist ein klassisches Beispiel dafür. Oder häufig zum Beispiel, dass dadurch, dass die Temperaturen sich verändern, bestimmte Pflanzen viel früher blühen, aber die Bestäuber, die Insekten, die über Jahrtausende eine Interaktion mit diesen Pflanzen hatten, dann zeitlich versetzt sind. Das heißt, die Pflanzen haben vielleicht schon geblüht, bevor diese Bestäuber oder Insekten überhaupt in ihrem Lebenszyklus so weit sind, dass sie auf den Nektar zum Beispiel angewiesen sind. Das sind klassische oder konkrete Beispiele dafür. Aber ich finde, wir sollten noch einmal auf das Allgemeine gehen, also auf die größere Ebene, nämlich auf die indirekten Treiber des Artenschwunds. Und das sind natürlich ganz klar die Ressourcenübernutzung, ne, die sich ergibt aus unseren wachstumsbasierten Wirtschaftsmodellen. Ne, einfach dadurch, dass wir so viel Energie, so viele Materialien aus der Natur nutzen für unser industrielles Leben hier, machen wir natürlich wahnsinnig viel kaputt. Und das heißt, wenn wir jetzt etwas gegen die Klimakrise und den Artenschwund machen wollen, dann brauchen wir natürlich, müssen wir auch an diesen indirekten Treibern richtig was verändern gesellschaftlich, an der Ressourcennutzung letztlich.
Hm. Oft hört man ja auch, dass die Landnutzungsänderung ein etwas sperriges Wort Treiber des Artensterbens ist. Kannst du da noch mal was zu erzählen? Was ist damit gemeint?
Das ist auf jeden Fall total korrekt. Da können wir uns was vorstellen, dass zum Beispiel ein schöner Wald, nennen wir ihn den Dannenröder Wald, er wird abgeholzt, weil wir darauf eine Autobahn asphaltieren wollen. Das heißt, die Landnutzung war vorher ein Naturschutzgebiet sogar in dem Fall und nachher ist es eben eine Verkehrsinfrastruktur. Das wäre ein Beispiel dafür oder natürlich die Abholzung von Wäldern oder meinetwegen auch das Bebauen von Wiesen für Einfamilienhäuser. Wir wissen ja, dass Großstädte immer mehr wachsen auch, dass immer mehr Gebiete, die vorher vielleicht für Landwirtschaft waren oder andere Flächen für Wohngebiete zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Nutzung eines bestimmten Orts verändert sich.
Und welche Rolle spielt das, spielt die industrielle Landwirtschaft?
Die spielt tatsächlich beim Verlust der Artenvielfalt eine extrem große Rolle und wäre auch einer der Punkte, den ich aufbringen wollte, was wir verändern können und müssen. Natürlich brauchen wir, das ist viel gesagt und gut belegt, eine Reduktion der Tierzahlen, also der Zahlen von hauptsächlich Kühen, Schweinen und so weiter, die einfach für das Essen von Fleisch bei uns gezüchtet werden, häufig Futter aus anderen Ländern erhalten, wie eben Soja, was in tropischen Gebieten in Brasilien, Argentinien angebaut wurde, die für einen wahnsinnigen hohen Nitrateintrag im Grundwasser sorgen, also durch den Kot hauptsächlich, durch das Urin der Tiere, dadurch zu einer Wasserverschmutzung führen. Ne? Also wir müssen gleichzeitig Pestizide reduzieren, Dünger reduzieren, also nicht ökologische Dünger, die aus fossilen Brennstoffen entstehen, meine ich hier, wir bräuchten wieder mehr unterschiedliche Fruchtfolgen. Das heißt, dass aktuell in der industriellen Landwirtschaft einfach sehr wenige Arten abgebaut werden und auf dem gleichen Boden, auf dem gleichen Feld häufig nur ein paar abwechselnde Fruchtfolgen sind. Das müssten wir verändern. Wir bräuchten mehr Anbau von Leguminosen, also sowas wie Erbsen zum Beispiel und Bohnen, weil die dazu führen, dass die Böden sich erholen können von dieser starken Nutzung.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Jetzt hast du schon viele, also einige Maßnahmen angesprochen, die helfen würden, den Artenschwund zu reduzieren. In der Öffentlichkeit steht ja eher der Klimawandel im Vordergrund und es geht weniger, also gelegentlich, ums Artensterben. Wie erklärst du dir das?
Also ich denke, ein Grund ist, dass die Zusammenhänge, die ökologischen Zusammenhänge komplexer zu erklären sind, dass die Klimabewegung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, einfach es geschafft hat, der Öffentlichkeit, also an sehr, sehr viele Menschen, ein sehr einfaches Ziel, 1,5 Grad zu kommunizieren. Ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch auch, aber der Punkt ist einfach, die Maßnahmen, um ja eine gesunde Welt zu erhalten, also gesunde Ökosysteme, sind komplexer und es ist schwieriger zu kommunizieren. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sehr, sehr viele Menschen, insbesondere im ländlichen Raum, die täglich mit ihrem Hund rausgehen oder joggen gehen oder was auch immer, einen sehr, sehr starken Bezug zu ihrer lokalen Natur haben und der Mensch einfach generell sich zur Natur, zu anderen Lebewesen sehr hingezogen fühlt. Das sind eigentlich positive Aspekte, die uns dabei helfen würden, Leute zu überzeugen, dass wir natürlich Lebensräume erhalten müssen und sollten.
Und kann es auch daran liegen, dass im Vergleich zur Klimapolitik, wo es neue Industriebranchen gibt, wie Windkraftindustrie, Solarindustrie, einfach keine richtige Lobby gibt, die den Artenerhalt in gleichem Maßen befürwortet und sich dafür einsetzt?
Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist sogar noch schlimmer, denn es gibt ja genau wie bei der Klimapolitik auch hier sehr viele Industrien, die dem Artenschutz ganz stark entgegenstehen, nämlich die Agrarindustrie, ne, Chemikalienindustrie, Pestizidhersteller, Monsanto und so weiter. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Industrien, in die sehr viel Geld in Lobbyarbeit stecken. Also wir wissen ja, dass sowohl in Deutschland als auch in Brüssel die Agrarindustrie eine der drei größten Lobbygruppen ist, die versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und die wollen natürlich keine Veränderung. Also es ist nicht nur, dass der Artenerhalt wenig Lobby hat, weil er auch vielleicht ein bisschen komplexer und schwieriger zu verstehen ist, sondern auch, dass die Gegner, die man da hat, sehr, sehr viel Geld haben.
Irgendwo habe ich gelesen, dass alle Maßnahmen, die gegen Artenverlust helfen, auch gut fürs Klima sind, aber viele Klimamaßnahmen schlecht für die Biodiversität. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Also ich finde es ein bisschen zu pauschal, denn ich habe es vorhin einmal schon angesprochen, generell sind wir in dieser Krise für unsere Ökosysteme und für das Klima letztlich, weil wir insgesamt viel zu viel Ressourcen dieser Erde ernutzen, viel mehr, als sich jährlich wieder erneuern kann. Und das ist natürlich sehr ungleich verteilt mit reichen Menschen, die das 1000-Millionenfache verbrauchen von dem von armen Menschen, insbesondere wenn wir global gucken. Ne? Und die Lösung oder eine der wichtigsten Lösungen ist natürlich, dass wir unsere Energie- und Ressourcennutzung auf das reduzieren global, was sich innerhalb von einem Jahr wieder erneuern kann. Im Prinzip sogar auf weniger, weil es muss sich ja viel regenerieren, was auch schon zerstört worden ist. Das heißt, wenn wir auf dieses größere Ziel erstmal gehen, dass wir Energie- und Ressourcennutzung reduzieren und einsparen müssen, dann hilft das sowohl für ein stabiles Erdklima als auch für Ökosysteme natürlich. Also ein bisschen konkreter, wenn wir es schaffen, dass ein PKW, wo normalerweise im Schnitt nur eine Person mitfährt, wenn wir das umstellen könnten auf entweder öffentlichen Transport oder Wege mit dem Fahrrad, dann nützt es natürlich viel mehr, als wenn wir einfach diesen benzingetriebenen PKW umstellen auf eben einen mit Elektrobatterie, der ja auch eben sehr viele Ressourcen verbraucht. Das heißt, es geht viel um systemische Ansätze dort auch. Und ja, es gibt auch häufig Argumente gegen Klimamaßnahmen, die dann vorgetragen werden, wenn man ein bisschen ablenken will. Dazu zähle ich zum Beispiel so eine Debatte um Windräder und Windparks, wo dann mit Recht gesagt wird, dass Vögel daran sterben, aber nicht ins Verhältnis gesetzt wird, wie viele denn zum Beispiel pro Jahr und wie das im Verhältnis zu anderen Gründen steht, warum Vögel sterben. Also Stromleitungen töten ungefähr 10-mal so viel Vögel wie Windräder. Und Katzen mindestens 200-mal so viel. Ne? Das heißt aber nicht, dass irgendjemand viel darüber redet, dass wir jetzt Katzen reduzieren würden in unserer Gesellschaft. Ja, so, wir reden dann ganz viel über Windräder, aber das führt eigentlich weg vom eigentlichen Problem. Und es gibt ja auch gute Lösungen, zum Beispiel bei Windrädern, wenn wir genau wissen, dass bestimmte Greifvogelpopulationen bestimmte Habitate oder Flugrouten nutzen, dass wir eben die Windräder dort nicht hinstellen oder dass wir so zu bestimmten Zeiten abschalten, wo manche Vögel eben jagen oder dort in der dort besonders aktiv sind oder sie zu Zeiten, wo Fledermäuse migrieren, abschalten. Das heißt, man kann das sehr lokal auswerten und beobachten, eine vernünftige Raumplanung machen. Und dann ist auch der Einfluss von Windrädern auf Wildtiere viel geringer. Und häufig möchte ich aber sagen, wenn das in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist es wirklich ein Strohmann-Argument, um abzulenken.
Und wie ist es mit, also es wird ja sehr viel aufgeforstet, um Kohlendioxid in Bäumen zu speichern. Das sind meistens Plantagen. Die sind für die Artenvielfalt doch sicherlich sehr schlecht.
Ja, Plantagen sind generell nicht gut für die Artenvielfalt oder sagen wir mal viel weniger artenreich als ein natürlicher Wald. Und es kann tatsächlich auch sein, dass eine wunderschöne Wiese, eine artenreiche Wiese, viel mehr Kohlenstoff speichert als eine Plantage. Also das kommt wirklich sehr darauf an. Man muss ökologisch genau schauen, was Sinn macht. An vielen Orten in Deutschland würde natürlich auch die Wiedervernässung von Mooren total viel Sinn machen, um Treibhausgase dort wieder zu absorbieren. Oder also das Pflanzen von Plantagen muss wirklich sehr stark abgewägt werden und ist eine Lösung, die sehr einfach zu verstehen ist und deswegen relativ populär geworden ist, aber sie ist ökologisch nicht zwangsläufig sinnvoll. Das ist ganz klar und man kann es auch sehen, wenn man zum Beispiel in Schweden unterwegs ist oder in Finnland. Zum Beispiel in Finnland weiß ich, dass südlich des Polarkreises 96% des finnischen Waldes Plantage sind mittlerweile. Na, also die haben fast keine natürlichen alten Wälder dort mehr, weil es viel für die Papierindustrie auch abgeholzt worden ist. Und da kann man sehr stark die Vergleiche sehen, wie ja artenarm letztlich die Plantagen auch sind. Na, also wir müssen konkret gucken, in welchem Ökosystem wir Maßnahmen umsetzen, um mehr Artenreichtum, aber auch Klimaschutz zu erreichen. Und Aufforstung als Plantage ist selten eine gute Lösung. Eine Aufforstung mit anderen Bäumen oder entsprechend der Böden und des vorher dort ja gewesenen Waldtyps ist wesentlich sinnvoller.
Nun gibt es auf UN-Ebene ja seit 92 die sogenannte Biodiversitätskonvention, die den Erhalt der biologischen Vielfalt zum Ziel hat. Und das Kunming-Montreal-Abkommen von 2022 wurde von WissenschaftlerInnen als historisch bezeichnet, ähnlich wie das Pariser Klimaabkommen von 2015. Es hat unter anderem zum Ziel, bis zum Jahr 2030 mindestens 30% der globalen Land- und Meeresfläche effektiv unter Schutz zu stellen. Wie bewertest du dieses Ziel?
Also dieses Ziel ist eins von 23 Zielen, was auf dieser Konferenz beschlossen wurde. Das heißt, nur dieses eine Ziel zu erreichen, wäre auf jeden Fall nicht ausreichend, um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen. Es war aber ein Ziel, was sich einfach kommunizieren ließ in die Öffentlichkeit, weil gerade der WWF als sehr große NGO so eine Kampagne darum gemacht hat, 30 mal 30, und das kann man sich super merken, und das war kommunikativ sehr schlau, aber hat ein bisschen dazu geführt, dass wir nicht so viel öffentlich darüber gesprochen haben, was da noch alles für Ziele drinstecken. Ganz klar ist, genau, das würde ich jetzt gleich noch mal ein paar nennen, welche das sind. Wollte man schon einen Punkt machen, es fehlen auf jeden Fall Schutzgebiete, insbesondere auch Meeresschutzgebiete. Da sind wirklich in Deutschland, im europäischen Raum, wesentlich weniger ausgewiesen als 30%. Aber das Ganze mit den Schutzgebieten ist eine Einzelmaßnahme im Gesamtpaket. Das heißt, wenn ich ein Schutzgebiet habe an Land und nebendran ist ein intensiv bewirtschafteter Acker und die Pestizide wehen darüber oder das Wasser ist verschmutzt durch Ackergifte, dann wird es auch dieses Schutzgebiet beeinflussen, weil sowohl Luft, Wasser, Tiere, Verschmutzung bewegen sich ja über diese imaginären Grenzen des Schutzgebietes rüber. Das heißt, ein konkretes Ziel auch, ein weiteres Ziel war die Halbierung von Chemikalien und Pestiziden als Teil dieses Abkommens oder das Abbauen von schädlichen Subventionen. Da sprechen wir über weltweit 500 Milliarden pro Jahr. Oder ein anderes Ziel war die Halbierung von Verschwendung von Lebensmitteln innerhalb der gesamten Produktionskette. Na, weil wir ja auch wissen, dass das so viel mehr angebaut wird an Lebensmitteln, was dann letztlich gar nicht gegessen wird, sondern weggeworfen. Das jetzt nur mal als Beispiel, was für andere Ziele es gab. Und ich bin natürlich leider nicht sehr hoffnungsvoll, dass sie eingehalten werden.
Also du hast gesagt, das 30 mal 30 Ziel, das ist tatsächlich sehr einprägsam. Da ist man sicherlich noch sehr relativ weit von entfernt, das zu erreichen. Wie ist denn der Stand der Umsetzung? Es gab ja auch zum Beispiel eine Folgekonferenz in Kolumbien, die ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht sehr erfolgreich gewesen ist.
Also generell ist es so, dass nach 5 Jahren eine Überprüfung stattfinden sollte, wie weit denn die Länder innerhalb von 5 Jahren mit der Umsetzung gekommen sind. Diese hat natürlich noch nicht stattgefunden, weil wir jetzt erst 2025 haben und weil aufgrund von Corona dieses Kunming-Montreal-Abkommen nicht im Jahr 2020, sondern eben erst 2 Jahre später in Kraft getreten ist. Das heißt, wir haben noch gar keine Datenlage dazu, ob jetzt diese Ziele, die ausgerufen wurden und sozusagen die Verpflichtung der Staaten, die umzusetzen in nationale Biodiversitätsstrategien und so weiter, ob das schon irgendwas gebracht hat. Man muss natürlich auch klar sagen, das ist nicht verbindlich. Die USA sind nie vom Biodiversitätsabkommen zum Beispiel Teil gewesen, die meisten anderen Länder natürlich schon. Was man sagen kann von den Zielen, die in dem Jahrzehnt davor rausgegeben wurden, das waren die sogenannten Aichi-Targets, da wurden 19 von 20 verfehlt. Ne? Also es ist gerade nicht davon auszugehen, dass wir eine Wende im Naturschutz sehen. Im Gegenteil sogar. Es gibt viele, viele schlechte Prognosen, die einfach zeigen, dass der Verlust der Arten weiterhin eskaliert. Und die Maßnahmen, die eingeleitet wurden, überhaupt nicht ausreichend sind. Und das ist natürlich katastrophal. Das kann man nicht anders benennen. Und das wird gravierende Konsequenzen haben.
Und wie sieht es mit dem Naturschutz in Deutschland aus? Auf dem Papier sieht es doch eigentlich ganz gut aus.
Ja, also ich war ein bisschen überrascht, dass du das so bewertest. Ich habe nochmal reingeschaut in eine Veröffentlichung vom letzten Jahr. Den Faktencheck Artenvielfalt. Für diesen Bericht haben sich extrem viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus Deutschland zusammengesetzt, die Expertinnen sind für bestimmte Spezies oder Lebensräume und haben alle Daten, die sie dazu haben, zusammengetragen und dann einen sehr, sehr langen Bericht darüber geschrieben, eben diesen Faktencheck. Und dort steht drin, dass über die Hälfte der Lebensraumtypen in Deutschland in einem ungünstigen Zustand ist, also in einem schlechten Zustand. Insgesamt 60% dieser Lebensraumtypen. Und was noch schlimmer daran eigentlich ist, nicht nur, dass sie jetzt einen schlechten Zustand haben, sondern sie haben auch rückläufige Entwicklungstendenzen. Das heißt, obwohl man weiß, dass der Zustand schlecht ist, hat man noch nicht geschafft, durch Managementmaßnahmen oder durch Veränderungen von der Bewirtschaftung zu erreichen, dass es an diesen Orten, in diesen Lebensräumen wenigstens besser wird. Ja, das heißt, rückläufige Entwicklungstendenzen bei schlechtem Zustand sind wirklich das Horrorszenario, was man haben kann. Es muss dringend was passieren. Und wenn wir jetzt auf die Tier- oder die Spezies gucken, die Arten, dann sind viele Bestände rückläufig. Das heißt, hier hat der Bericht festgehalten, ein Drittel der untersuchten Arten ist in ihren Beständen gefährdet. Ja, also wahnsinnige Zahlen. Man muss hier noch ein bisschen verstehen, dass nicht alle Tiere, Pflanzen und so weiter, Pilzarten in ihren Beständen untersucht sind, weil wir über ganz viele Spezies gar nicht so viel wissen, gar nicht so viel Forschung haben. Aber von den circa 40% der Arten, über die es in Deutschland Berichte gibt, ist dann eben ein Drittel gefährdet. Und das ist absolut kein gutes Zeichen. Und alles, was die Bundesregierung in den letzten Jahren gemacht hat, war unzureichend, um irgendeine Wende zu erreichen.
Das sind in der Tat krasse Zahlen. Ich bin darauf gekommen, weil ich irgendwo eine Zahl gelesen hatte, die den prozentualen Anteil von Naturschutzgebieten in Deutschland angegeben haben. Und das war, fand ich, relativ hoch, also längst nicht bei 30. Aber ich hatte auch dann in der Kritik gelesen, dass das natürlich keine großen zusammenhängenden Naturschutzgebiete sind. Und Naturschutzgebiet heißt, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht, dass das Gebiete sind, wo nichts gemacht werden kann. Da kann trotzdem irgendwie Forstwirtschaft betrieben werden.
Ja, das ist ganz korrekt. Und das ist ein interessantes Thema, über das wir gerne noch ein bisschen sprechen können. Denn einerseits haben Schutzgebiete verschiedene Stufen, sage ich mal. Wir kennen vielleicht den Nationalpark und dann kennen wir das Natura 2000 Gebiet oder so. Also es gibt ganz verschiedene Stufen. In Deutschland denke ich 5 oder 6 verschiedene. Und in denen sind dann verschiedene menschliche Aktivitäten, industrielle Aktivitäten auch zugelassen. Und in vielen Gebieten, die einen Schutzstatus haben, zum Beispiel auch in Meeresschutzgebieten, ist häufig trotzdem Fischerei zugelassen. Was ja total absurd ist in der allgemeinen Annahme, weil viele Leute ja denken würden, okay, hier ist ein Meeresschutzgebiet, jetzt darf man hier nicht fischen. Ne? Aber das ist häufig gar nicht der Fall. Oder man darf in manchen Schutzgebieten trotzdem Forstwirtschaft betreiben oder Landwirtschaft. Und das, also wäre auf jeden Fall ein weniger großes Problem, wenn man die Landwirtschaft entsprechend betreiben würde, ökologisch. Aber wir kommen genau zu dem Problem, dass dieses Ziel oder die Frage nach wie viele Schutzgebiete haben wir oder wie viel Land steht unter Naturschutz einfach davon wegführt oder dazu führt, dass Leute ein bisschen vergessen, dass wir eben auch ganz viele andere Maßnahmen brauchen. Dass einmal die Schutzgebiete eben keine Totalreservate sind, wo gar nichts Menschliches mehr erlaubt ist, was ja auch Quatsch wäre. Weil das würde heißen, also stellen wir uns vor, wenn man 30% komplett unter Schutz stellt, dann würde es ja umgekehrt heißen, dass in den 70% alles grauenvoll verschmutzt ist und kein einziger Baum mehr steht. Was wir eigentlich erreichen wollen mit dem Naturschutz ist, dass Mensch und Natur in einem harmonischen Einklang leben können, wo wir ein stabiles Erdklima haben und Stabilität für die Ökosysteme, die sowohl menschliches als auch nicht menschliches Leben erlauben. Ja, das ist ja das, wo wir hinwollen. Und da reicht es nicht, dass wir 30% schützen, sondern wir müssen eigentlich schauen, dass das Gesamte in einem guten Zustand ist. Ja, und dazu kann es nützlich sein, wenn an vielen Orten ja, der Einfluss von menschlicher Aktivität sehr stark beschränkt wird. Aber das heißt auch nicht, dass wir 30% komplett schützen und 70% dann komplett zerstören dürfen. Sondern wir müssen auf das Gesamte gucken.
Mhm. Auch auf EU-Ebene gibt es ja durchaus Maßnahmen gegen den Artenschwund. Es gibt die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die allerdings schon wieder unter Beschuss steht. Kannst du da noch was zu sagen, wie da der Stand ist und wie du das Ziel oder diese Verordnung bewertest?
Also grundsätzlich war es erstmal ein sehr großer Erfolg, dass die EU-Kommission endlich nach 20, 30 Jahren mal wieder ein Gesetz zum Naturschutz durchgebracht hat. Denn wir haben ja gerade gehört, es gibt unglaublich viele Ökosysteme, die in sehr, sehr schlechtem Zustand sind und auch schlechte Tendenzen haben. Die müsste man eben wieder verbessern. Und dazu ist Renaturierung extrem sinnvoll und notwendig. Es geht in Europa gar nicht mehr ohne Renaturierung. Dazu sollten wir aber auch nochmal festhalten, wir können nie Ökosysteme in den Zustand wiederherstellen, wie sie vorher natürlicherweise mal waren. Also das, was wir am dringendsten machen müssen, ist den Verlust von artenreichen Ökosystemen aufzuhalten, weil wir niemals mit Renaturierung da wieder herkommen, wo die Natur über hunderte oder tausende Jahre selbst hingekommen ist. Weil es sind sehr langwierige und komplexe Prozesse. So, trotzdem ist Renaturierung sehr, sehr sinnvoll, um Ökosystemfunktionen wiederherzustellen, auch teilweise um Spezies zurückzubringen. Aber ein grundlegendes Problem mit diesem Renaturierungsgesetz war schon, dass insbesondere landwirtschaftliche Flächen davon komplett ausgenommen waren. Auf Druck natürlich auch der Agrarlobby, denn wir wissen ja, landwirtschaftliche Flächen machen großen Anteil aus, sind auch da, wo viele Chemikalien, Pestizide eingetragen werden, wo viele Spezies verloren gehen, die eigentlich ja auf das Leben in Ackernähe oder auf den Äckern spezialisiert waren. Und das war schon ein großes Manko von Anfang an diesem Gesetz, sage ich mal. Aber jetzt, seit dieser Legislatur, ist es einfach so, dass die EU-Kommission auch ihr eigenes Programm des Green Deal massiv selbst beschießt und sich davon verabschiedet hat, dass die EPP, also die Gruppe der konservativen Parteien um die CDU herum, regelmäßig und eigentlich fast bei jeder Abstimmung mit den drei extrem rechten Fraktionen votiert und ja jegliche Beschlüsse zum Renaturierungsgesetz, zu Chemikalien, zu PFAS, zum Verbrenner aus verunmöglicht. Also das, was in Deutschland die Brandmauer ist, die gibt es im Europaparlament nicht, weil die gleiche CDU, die in Deutschland von Brandmauer redet, absolut keine Brandmauer im EU-Parlament umsetzt, sondern dass diese Zusammenarbeit mit den Extremrechten sogar noch vorantreibt und dadurch jedes ökologisch sinnvolle Gesetzespaket absägt.
Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Du hast mal gesagt, dein Hauptanliegen in der Klimagerechtigkeitsbewegung sei es, das Thema Natur- und Artenschutz einzubringen. Ist das Thema dort inzwischen angekommen? Wie ist dein Eindruck?
Also, ich würde jetzt mal sagen, dass ich damit nicht so besonders erfolgreich war. Ich denke, im Großen und Ganzen wissen Leute natürlich, dass Artenschutz ein ebenso wichtiges Thema ist wie die Klimakrise, wenn nicht sogar ein größeres. Aber in der Aktivität der Menschen, zu welchen Themen sie aktiv sind, denke ich, dass die Frage von Energie, von Klima, von Kohle, von Gas dort weiterhin größer ist als die von Natur- und Artenschutz. Trotzdem glaube ich, dass das Bewusstsein der Leute über die Krise, ja, des Biodiversitätsverlusts, dass die etwas angewachsen ist. Aber sie ist lange nicht da, wo sie sein müsste. Also wir sind ja lange gesellschaftlich nicht da, dass wir auch noch im Ansatz realistisch darüber reden würden, was diese Krisen für uns bedeuten und was die notwendigen Maßnahmen wären, und die Dringlichkeit, diese auch einzuleiten und nicht nur darüber zu reden. Ne? Weil im Ziele erklären sind die Bundesregierung und viele Staaten international sehr gut geworden, aber das Umsetzen, das konkrete Machen, das fehlt komplett.
Okay. Ja, Carola, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Damit sind wir für dieses Mal am Ende angekommen. Wie immer wünschen wir viel Spaß beim Lesen. Übrigens, AK gibt es nur dank unserer AbonnentInnen, genau wie diesen Podcast. Falls dir also unsere Arbeit gefällt und du, genau wie wir, denkst, dass linke, unabhängige Medien derzeit immer wichtiger sind, dann hol dir ein Abo unter www.akweb.de/abo und empfiehl uns an deine KollegInnen, Freundinnen und Genossinnen weiter. Bis zum nächsten Mal.